Wenn man mit Moral diskutiert, dann muss man das durchhalten können.
Die Ukraine macht sich momentan keine Freunde mehr im Westen.
Die werden also mit uns im Wettbewerb stehen und amerikanische Flüssiggaspreise nach oben treiben.
Und das bedeutet steigende Lebensmittelpreise.
Sie sehen es nicht.
Wenn wir uns die Lage der öffentlichen Finanzen in Russland in den ersten 3 Monaten anschauen, dann war sie ziemlich katastrophal.
Wir haben in der Europäischen Union derzeit eine Politik, die einen Vorteil darin sieht, hohe Gaspreise zu haben.
War es auch ein Fehler, dass Europa aus russischem Gas und Öl ausgestiegen ist?
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Der Preisschock durch den Iran-Konflikt ist enorm. Wird Europa bald wieder Gas und Öl aus Russland kaufen müssen? Willkommen, meine Damen und Herren, im Russland-Podcast der Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen, keinen Unbekannten, hier schon mehrmals zu Gast gewesen, nämlich Herr Johannes Benigni, ein herausragender Kenner des internationalen Öl- und Gasgeschäfts. Herr Benigni ist Chef des Beratungsunternehmens JBC, insbesondere mit Fokus auf Energieprojekte und dabei konkret auf Öl und Gas. Er war unter anderem Mitglied im Risikomanagement-Komitee von ENOC, das ist die National Oil Company der Emirate, und hat auch in der Ölhandelsgesellschaft des zweitgrößten russischen Ölkonzerns Lukoil gearbeitet bis zum Beginn des Ukraine-Krieges. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Danke fürs Dabeisein. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 14. April 2026 auf. Der Konflikt rund um den Iran zieht sich hin und befindet sich mittlerweile in der 7. Woche, obwohl es laut US-Vizepräsident J.D. Vance große Fortschritte aktuell in den Verhandlungen gäbe. Nun sei allerdings der Teheran am Zug, sagte er, und seit dem 13. April, also seit gestern Montag, hat der Konflikt insofern eine besondere Note bekommen aus ökonomischer Sicht, weil nachdem der Iran vorher diese wichtige Meerenge von Hormuz blockiert hatte, wo ein Fünftel der weltweiten Öltransporte durchfließen, haben jetzt die USA von sich aus die Blockade begonnen, weil sie jetzt zusätzlich nicht nur der internationale Verkehr gestoppt werden sollte, sondern gezielt wollen sie auch die Exporte aus dem Iran stoppen, die USA, womit die Situation de facto nochmals zusätzlich verschärft wird. Am gestrigen Montag gingen auch die Ölpreise sofort wieder hoch. Das ist der eine Schauplatz der globalen Konflikte. Der zweite hält natürlich an, und das ist der rund um die Ukraine, und hat sich in letzter Zeit insofern auch verschärft, als die Ukraine dazu übergegangen ist, russische Öl- und Gasexportinfrastruktur anzugreifen. Das ist einerseits Pipelines, andererseits Öllager. Und die Angriffe finden vor allem an den Ostseehäfen Ust-Lugar und Primorsk statt. Das ist nicht weit von Petersburg weg. Die Angriffe sind massiv, also es wurden doch einige Kapazitäten ausgeschaltet. Wir kommen später darauf noch zu sprechen. Jetzt scheinen sich die Geister, die einen sagen, die Ukraine handle hier sehr effizient und schade Russland natürlich massiv, weil die Ukraine verhindern will, dass Russland aufgrund der hohen Ölpreise jetzt sehr viel Geld verdient. Die anderen sagen, die Ukraine macht sich momentan keine Freunde mehr im Westen, bei ihren Verbündeten auch, weil ohnehin die Situation so angespannt ist aufgrund der Ölpreise und durch diese Angriffe in Russland weiter verschärft wird. Dazu muss man sagen, Russland ist der zweitgrößte Ölexporteur der Welt nach Saudi-Arabien. Herr Astrow, ich beginne bei Ihnen. Welcher Position hängen Sie an?
Ich glaube, aus der ukrainischen Sicht ist es durchaus sinnvoll, was Sie machen. Ja, weil es ist wirklich so, dass jetzt versuchen Sie einfach zu erreichen, dass Russland möglichst wenig vom derzeitigen Anstieg der globalen Ölpreise profitiert. Ja. Und diese Strategie, also wirklich die, zum Beispiel die Häfen an der Ostsee anzugreifen, was Sie angesprochen haben, das ist eine relativ neue Strategie. Es ist an sich nichts Neues, dass die Ukraine die russische Energieinfrastruktur angreift. Das ist nichts Neues. Zum Beispiel die Raffinerien hat die Ukraine schon immer oder schon seit langer Zeit angegriffen. Auch zum Beispiel den Hafen in Novorossiysk, ja, am Schwarzen Meer hat die Ukraine angegriffen. Allerdings das Problem dort, also in Novorossiysk ist das Problem, dass dort auch das sogenannte Caspian Pipeline Consortium, also dieser Pipeline, die eigentlich kasachisches Öl zum Schwarzen Meer bringt, dass die dort auch endet. Ja? Und das ist ein bisschen ein Problem aus der ukrainischen Sicht, weil wenn sie das angreifen, dann treffen sie auch die kasachischen Exporte. Ja? Und das hat natürlich dann unangenehme sozusagen Effekte auch auf die diplomatischen Beziehungen mit Kasachstan und so weiter. Grundsätzlich glaube ich, um Ihre Frage zu beantworten, es wird viel davon abhängen, wie lange wirklich die derzeitige Situation am Persischen Golf anhält und wie lange die Ölpreise auf diesem Niveau bleiben, beziehungsweise könnten sie noch weiter steigen. Ja? Je länger sie hoch bleiben oder wenn sie noch weiter steigen, dann glaube ich, werden die Stimmen derjenigen lauter, die sagen, also wir müssen ein bisschen die Ukraine, also auf die Ukraine Einfluss ausüben, damit sie die russische Energieinfrastruktur in dieser Situation nicht angreifen. Ja? Wenn wir nur über ein paar Wochen reden, dann wahrscheinlich wird das nicht viel ausmachen, aber über längere Zeit glaube ich schon, dass es ein Faktor sein wird und das könnte schon auch zu Problemen zwischen der ukrainischen Regierung und vielen westlichen Regierungen führen.
Herr Benigni, um das Ganze einzuordnen, ich habe eine Reuters-Berechnung gesehen, dass bis zu 40% der russischen Rohölexporte blockiert sind durch diese ukrainischen Angriffe. Das wären dann in etwa 2 Millionen Barrel. 2 Millionen Barrel sind in etwa 2% des globalen Verbrauchs, täglichen Verbrauchs. Wenn wir natürlich die Blockade in der Straße von Hormuz vor der iranischen Küste ansehen, dann ist das ungleich größer. Soweit ich sehe, sind da 11-12 Millionen Barrel blockiert gewesen, allein durch den Iran. Und jetzt blockieren die USA noch den iranischen Export. Können wir das irgendwie in Relation setzen, die Relevanz der verschiedenen Schauplätze, die wir da haben?
Ja, also im Mittleren Osten haben wir ungefähr 17 Millionen Fass Öl, die betroffen sind. Es können aber 5-6 Millionen können an der Straße von Hormuz vorbei geschippert werden durch verschiedene Pipelines. Durch die Vereinigten Arabischen Emirate geht eine mit und eine über Saudi-Arabien, nicht? Die sind nicht immer alle voll in Betrieb, weil die auch bombardiert werden, aber im Prinzip man kann da schon auch Öl rausbekommen. Und das heißt, wir haben im Schnitt ja, 10 Millionen bis 11 Millionen Fass pro Tag, die verloren gegangen sind im letzten Monat. Und ja, wenn wir da jetzt noch 1-2 Millionen Fass russischen Öls dazunehmen, dann summiert sich das natürlich, ja, weil jede Angebotsmenge, die momentan verloren geht, wiegt doppelt, ja, weil sie natürlich sehr schwer ersetzt werden kann. Kurzfristig können sie international ja nicht mehr fördern. Ja, das ist ja nicht möglich. Das dauert ja, das sind ja oft Investitionsprogramme, die Monate und Jahre brauchen. Und deswegen ist das natürlich momentan der falsche Zeitpunkt.
Aber wenn wir das zusammenrechnen, Sie haben gesagt, 12 kommen jetzt nicht durch die Straße durch, ungefähr, wenn ich es richtig verstehe.
Also wir haben einen Nettoverlust von ungefähr 10 bis 11 Millionen Fass pro Tag.
Durch die Meerenge.
Ja.
Jetzt kommen durch Russland diese 1,5 bis 2 dazu.
Mhm.
Und dann haben wir noch möglich jetzt natürlich die neue Blockade durch die USA, das ist das der iranische Export. Sind wir wahrscheinlich bei 15 Millionen Barrel in etwa?
Ja, 14, ja.
Sagen wir so 14, 15 Prozent des globalen Bedarfs.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass der Ölpreis nicht höher ist oder sehe ich da irgendwas falsch?
Ja, Sie sehen es nicht, nicht? Das haben Sie schon richtig gesagt. Das, was Sie sehen, ist der Ölpreis, den wir an der Börse sehen, nicht? Die sind derzeit bei 100 Dollar pro Fass oder 98, also ungefähr bei 100, nicht? Der physische Markt wird hier nicht an der Börse reflektiert, sondern von Preisreportagenturen wie Platz und Argus. Ja, und
das heißt, der physische ist der jetzt aktuell.
Der physische über den Markt Laden wird gehen. Auch jeden Tag erhoben. Mhm. Ja? Und der physische Markt ist derjenige, der die Knappheit momentan wesentlich stärker widerspiegelt.
Welche Preise haben wir da?
Naja, da sind die Preise knapp bei $150 pro Fass.
Also 50%
höher. Ja, also gestern wurde, glaube ich, bei $148 gehandelt, Nordseerohl. Und da sieht man also, dass deutliche Prämien gehandelt werden für physische Ware, die momentan prompt verfügbar sein sollen. Die Terminmärkte handeln ja Volumen, die in ein paar Wochen in der Zukunft dann erst geliefert werden müssen. Und da sieht man also, dass diese Anspannung schon sehr stark hoch ist.
Dabei ist interessant, wenn nämlich die Futures, also das, was in ein paar Monaten gekauft wird, deutlich niedriger sind, geht ja der Markt davon aus, dass sich die Sache vielleicht doch entspannen wird. Da weite ich jetzt die Frage an Sie gleich aus. Mit welchen Folgen müssen wir rechnen? Ich meine, das eine ist ja nur, dass die Straße gesperrt ist. Wenn die Straße morgen aufgeht, kommt binnen einer Woche oder zwei Wochen können die Tanker wieder durchfahren und im Grunde genommen funktioniert der Transport. Aber das Zweite ist ja, man hat ja inzwischen auch Ölanlagen und Gasanlagen in der Region beschädigt durch iranische Angriffe oder vielleicht auch teilweise durch die israelisch-amerikanischen Angriffe iranische Anlagen. Worauf kann man sich da einstellen? Wie groß sind die Beschädigungen? Wie schnell kann der Markt wieder in Ordnung kommen?
Also das, was wir jetzt haben im Markt, ist eine sogenannte Backwardation. Nicht? Das ist, wenn die Spotnotierungen deutlich höher sind wie die Terminnotierungen. Und die widerspiegeln quasi diese Sorgen und diese Verknappungen von prompten Angebot. Man muss aber davon ausgehen, dass diese Verknappungen längerfristig anhalten. Ja? Weil selbst wenn jetzt Frieden eintritt, dann haben wir nach einer Woche wahrscheinlich festgestellt, wie groß der Schaden ist an verschiedenen Infrastrukturanlagen. Da gibt es mittlerweile schon Listen. Also man hat da 70, 80 Anlagen, die betroffen sind. Also es ist nicht wenig. Ne? Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das muss einmal alles repariert werden. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die Möglichkeit, Rohöl dann zu exportieren, früher möglich sein wird. Ja, das heißt, man wird wieder Rohöl exportieren können, vielleicht nicht im vollen Maße, aber doch. Das heißt, es ist dann für uns aber das Problem, dass nach wie vor, und da schätze ich, das dauert länger, raffinierte Produkte nicht so schnell exportiert werden können.
Also Diesel und so weiter, ja?
Ja, und gerade in Europa haben wir zwar Raffinerien, aber nicht genug. Ja? Wir können nicht genug Diesel und Flugtreibstoff produzieren. Das heißt, wir müssen das importieren. Haben wir in der Vergangenheit ja von Russland gemacht, aufgrund der Sanktionen jetzt nicht mehr. Und da hat der Mittlere Osten sehr viel von dem übernommen. Das ist der Dieselmarkt. Ja? Wir können natürlich dann sagen, okay, vielleicht sind ja dann die Chinesen, wenn kein Problem mehr ist, Rohöl zu bekommen, in der Lage, uns dann Diesel zu liefern, weil die haben große Anlagen zur Produktion von Diesel. Das würde ich dann auch erwarten, dass da die Möglichkeit besteht. Nur strategisch gesehen werden die Chinesen in erster Linie asiatische und vielleicht auch afrikanische Käufer mit Diesel versorgen, weil die sind ja auch vom Mittleren Osten versorgt, nicht? Und das heißt, da sind wir dann in einem strategischen Wettbewerb, ja, was die Chinesen anlangt. Die Amerikaner, ja, die sind sowieso hin und her gerissen, ja, die freuen sich momentan, weil sehr viele Schiffe werden umgeleitet von Europa nach Asien. Also da ist ein richtiger Wettbewerb schon für diese knappe Ware. Aber was ich sagen möchte, ist, dass aufgrund dieser Reparaturarbeiten und auch der Lieferzeiten, ja, weil es dauert ja dann auch einen Monat, bis einmal so ein Schiff bei uns ankommt, nicht, müssen Sie davon ausgehen, dass wir sicher eine relativ lange Phase von hohen Preisen haben werden. Ja, das werden so die Preise anfänglich zurückgehen, ja, aber nicht so tief, wie es vor dem Krieg war. Aber die Produktnotierungen werden die tatsächlich Verknappung nach wie vor widerspiegeln. Ja, weil wenn der Diesel erst in zwei Monaten kommt, ja, dann habe ich keinen Grund, dass ich jetzt meine Preise senke. Und das heißt, da müssen wir uns noch eine Zeit lang begnügen, dass die Preise wahrscheinlich höher sind.
Also wir reden von ein paar Monaten bis zu einem halben Jahr, kann durchaus sein.
Je nachdem,
sein.
Es kann sein natürlich, dass die Raffinerien länger außer Gefecht sind und dann haben wir das ganze Jahr über relativ hohe Dieselnotierungen. Im Flugtreibstoff ist es ganz schlimm. Ja, also da ist Europa sehr verwundbar. Da haben wir mehr als ein Drittel kommt vom Mittleren Osten direkt. Also beim Diesel haben wir ja, wenn Sie wollen, diversifiziert. Nicht? Europa hat ja aus der Türkei Diesel gekauft, nachdem ja die Türkei von Russland kauft. Also man könnte sagen, ein Handelsgeschäft. Ne? Dann haben wir von den großen Exportraffinerien in Indien wie der Reliance Diesel gekauft. Aber gerade also aus dem Mittleren Osten kommt auch sehr viel eben Flugtreibstoff. Und das ist das, was sonst nirgends herkommt. Also da haben wir wirklich einen Bottleneck.
Hat ja nicht zufällig, hat die EU-Kommission, glaube ich, heute, gestern gewarnt, dass es tatsächlich zu einem Engpass bei Kerosin kommen wird. Herr Astrup, Sie wollten was sagen?
Ja, also die Energy Information Administration, das ist die US-Agentur für Energie, also so eine Behörde. Ich glaube, sie hat das auf den Punkt gebracht und glaube, das bestätigt auch, was Herr Benigni gesagt hat. Also sie haben gesagt, ja, wir haben früher nie gesehen, was die Effekte sind von einer Schließung von der Straße von Hormuz. Ja? Aber genauso haben wir noch nie gesehen, wie es ausschaut, wenn sich die Straße öffnet. Das heißt, sie rechnet ebenfalls nicht damit, dass die Preise rasch wirklich auf das Vorkriegsniveau sinken.
Ich bleibe gleich bei Ihnen. Die Internationale Energieagentur, also der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, hat in den vergangenen Tagen diverse Interviews gegeben und da hat er unter anderem gesagt, die Welt hat noch nie eine Unterbrechung der Energieversorgung dieses Ausmaßes erlebt. Auch hat er gesagt, wir werden die Folgen viele Monate spüren, wenn nicht Jahre. Jetzt frage ich Sie, Herr Astrup, was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Welche Szenarien können wir schon zeichnen? Und ist es so, dass wir da erst munter werden müssen, weil das Ausmaß möglicherweise bis dato in der Öffentlichkeit unterschätzt wird?
Naja, auf jeden Fall kann man sagen, die Inflation wird steigen. Ja, und nicht nur aufgrund der Energiepreise. Ja, es gibt ja jede Menge Waren, jede Menge Rohstoffe, die durch diese Situation betroffen sind. Ja, es geht natürlich um Öl, es geht um Flüssiggas, aber es geht auch um Aluminium. Ja, weil es gibt ja auch, ich glaube, die Länder des Persischen Golfs, die sind für circa 8% der globalen Aluminiumproduktion verantwortlich. Ja, das ist nicht wenig. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon steigende Preise für Aluminium, wir haben steigende Preise für Helium und für Brom. Und das sind wichtige Produktionsinputs zum Beispiel für die Halbleiterfertigung. Ja, das heißt, es gibt schon Sorgen in Taiwan zum Beispiel. Taiwan ist ja der größte Produzent von Halbleiterchips. Es gibt natürlich auch steigende Preise für Düngemittel. Ja, und was bedeutet das, wenn die Preise für Düngemittel steigen um 40-50% oder sogar noch mehr? Natürlich, das bedeutet, dass dadurch die Ernte im nächsten Jahr gefährdet ist, also im Jahre 27. Und das bedeutet steigende Lebensmittelpreise. Ja, das heißt, wir reden jetzt nicht nur über Energie, wir reden wirklich über sehr viele verschiedene Rohstoffe. Und natürlich, je länger diese Situation anhält, je länger diese Preise hoch bleiben, desto größer wird der inflationäre Impact, also der Impact auf die Preise sein. Und natürlich höhere Inflation, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die führenden Zentralbanken, die werden dann ihre Geldpolitik anpassen müssen. Zum Beispiel schon jetzt rechnet man nicht mehr damit, dass die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen senkt bis Ende des Jahres. Früher hat man noch damit gerechnet, jetzt nicht mehr. Es wird jetzt auch davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen mit großer Wahrscheinlichkeit bis Ende des Jahres anhebt. Also früher hat man damit gerechnet, dass die Zinsen konstant bleiben und so weiter und so weiter. Und restriktivere Geldpolitik ist es natürlich auch keine gute Nachricht für das Wirtschaftswachstum. Ja? Das heißt, es wird auf jeden Fall zu höheren Inflation und auch zu Wachstumseinbußen kommen.
Jetzt haben wir ja schon beim Ukraine-Krieg ganz klar gesehen, dass Europa weitaus mehr in Mitleidenschaft gezogen wird als die USA. Wenn man sich aber die Ölpreise ansieht, so springt ins Auge, dass momentan in den USA Öl gleich viel kostet wie in Europa. Also das hat sich angeglichen. Früher war es die meiste Zeit eigentlich um einige Dollar bis, weiß ich nicht, vielleicht sogar bis zu 10 Dollar billiger. Herr Benigni, trifft das die USA doch auch vehementer, als man zugibt? Oder ist Europa der große Verlierer?
Ja, es sind Amerika, sind also die Rohölpreise, die Sie jetzt ansprechen, sind, haben jetzt nicht den großen Abschlag zu Brent. Ja. Nur darf man da wieder, muss man wieder aufpassen, die Futures-Notierungen sagen da jetzt nicht das ganze Bild, nicht? Was natürlich Amerika trifft und natürlich jeden Politiker dort ist, wenn der Ölpreis über 4 Dollar pro Gallon ist, nicht? Dann ist das für jeden Politiker dort ein Alarmsignal, nicht? Also wenn du länger die Preise über 4 Dollar pro Gallon hast in Amerika, dann ist in Wirklichkeit deine Wiederwahl gefährdet. Nun, Trump hat jetzt zwar keine Wiederwahl anstehen, aber es heißt, dass jetzt die Wahlen im Herbst nicht gut ausschauen für die Republikaner, weil die natürlich jetzt den Zorn abbekommen von diesen hohen Preisen. Sonst ist Amerika der große Profiteur. was jetzt die Rohstoffpreise anlangt, weil sie bieten ja auch an und sagen, kommt zu uns, kauft bei uns alles ein, nicht? Das sagt ja der Trump selber. Und das war aber auch schon 2022 so, nicht? Also das war ja auch Teil der Überlegungen von Trump. Der wollte in der ersten Amtszeit schon nicht, dass Nord Stream 2 aufgemacht wird, und Biden hat das dann nach Hause gefahren, weil er möchte amerikanisches Flüssiggas nach Europa verkaufen. Und das wird halt nicht funktionieren, wenn die Achse Russland-Deutschland sehr eng ist. Und da hat das also schon ein Interesse, die amerikanischen Vorteile herauszuspielen.
Jetzt sehen wir, dass beispielsweise die genannte Internationale Energieagentur auch sagt, dass in Deutschland beispielsweise der Ausstieg aus der Atomkraft ein historischer Fehler gewesen sei, der sich jetzt rächt, wo man selbst Energie produzieren könnte. Jetzt kann ich die Frage ausweiten und zu unserer Eingangsfrage zurückkommen. War es auch ein Fehler, dass Europa aus russischem Gas und Öl ausgestiegen ist, und braucht es hier eine, wird es eine Kehrtwende brauchen, weil die Situation möglicherweise tatsächlich in diesem Jahr dramatisch wird? Man sieht in anderen Weltgegenden, zum Beispiel in Asien, dass vermehrt auf Kohle wieder zurückgegriffen wird, was wahrscheinlich in Europa kein Thema sein wird. Was meinen Sie, Herr Astroff?
Ich glaube, generell ist man immer gut beraten, seine Quellen, und in dem Fall Energiequellen, möglichst zu diversifizieren. Ja, also eine viel zu hohe Abhängigkeit für Russland birgt Risiken. Ja, eine viel zu hohe Abhängigkeit vom US-amerikanischen Flüssiggas ist ebenfalls riskant aus meiner Sicht. Ja, nicht nur aus ökonomischen Gründen, weil damit steigt die Marktmacht, aber auch aus politischen Gründen. Ja, weil man kann ja nichts ausschließen. Vor allem in der heutigen Situation, und zum Beispiel die Abhängigkeit vom Flüssiggas aus Katar, eine übermäßige Abhängigkeit, wir wissen jetzt, also wir sehen gerade, dass es auch durchaus mit Risiken verbunden sein kann. Das heißt, aus meiner Sicht, Diversifikation wäre durchaus angebracht.
Ich füge hinzu, Katar ist meines Wissens der zweit- oder drittgrößte Flüssiggasexporteur der Welt, Produzent und Exporteur. Herr Benigni, es ist ja nicht so, dass Europa kein russisches Gas kauft. Europa kauft ja vor allem kein Gas mehr, das durch Pipelines nach Europa kam, durch diese Hauptexportrouten. Das wurde sehr schnell eingestellt, und auch Nord Stream wurde ja gesprengt, soweit bekannt von ukrainischer Seite. Also dort fließt auch nichts durch. Es kommt aber weiterhin russisches Gas über Nord Stream, und es kommt aus ziemlich viel, eigentlich Rekordmengen inzwischen an verflüssigtem Gas aus Russland. Russland ist kein Kernplayer am Flüssiggasmarkt, das muss man dazu sagen. Aber es kamen im ersten Quartal, soweit die Daten bekannt sind, in etwa 5 bis 6 Milliarden Kubikmeter an Flüssiggas aus Russland. Das ist auch ein Rekordwert. Herr Benigni, wie sieht die Situation am Gasmarkt aus? Ist es hier weitaus dramatischer als am Ölmarkt? Und wird man ohne russisches Gas nicht umhinkommen?
Ja, am Ölmarkt ist es egal, ob Europa russisches Öl kauft, nicht? Weil das Öl von Russland kommt in den Markt. Das heißt, Europa hat es zwar mit Sanktionen belegt, ja, jetzt mit Ausnahme Slowakei und Ungarn, aber im Prinzip muss man heute froh sein, dass die Welt Europa, also die Sanktionen Europas und den Wunsch, dass man Russland sanktioniert, nicht annimmt. Nicht? Weil man stelle sich vor, wenn jetzt die ganze Welt das macht, was Europa sagt, und russisches Öl sanktioniert, dann hätten wir heute den Ölpreis wahrscheinlich bei 200 oder 300 Dollar pro Fass, nicht?
Also mindestens doppelt,
ja. Ja, naja, weil das wäre in der jetzigen Situation dann fatal, nicht? Aber kommen wir zum Gas, nicht? Im Gas ist es ganz anders, weil da kann Russland jetzt nicht Europa umgehen mit der gleichen Effizienz, nicht? Im Gas hat ja früher Russland, Österreich oder Europa hauptsächlich mit Pipeline-Gas versorgt, nicht? Und da könnte heute Russland sofort diese Lieferungen im gewissen Maße aufnehmen. Wie Sie richtig sagen, ist die Flüssiggasvolumina sind relativ bescheiden. Und das hat große Implikationen. Ja, wenn wir jetzt Katar nicht als Anbieter sehen, ja, und die fallen mit ihren, sagen wir, 100 Milliarden Kubikmetern, die sie normalerweise pro Jahr liefern, aus, dann haben wir folgende Situation. Der globale Süden, ja, wird einmal in der Nachfrage frustriert. Das bedeutet, wie Sie sagen, ja, dass für die Stromgewinnung wird man zurückgehen wieder auf Kohle. Und für die anderen Industrien, die Gas brauchen, die werden einfach in der Nachfolge frustriert. Da gibt's nichts. Ne? Dann gibt's den reichen asiatischen Osten, Japan, Taiwan, Südkorea, teilweise China. Die Länder werden mit uns im Wettbewerb dann um amerikanisches Flüssiggas rittern. Ja, die bekommen natürlich aus Australien recht viel, aber die werden nicht genug haben. Die werden also mit uns im Wettbewerb stehen und amerikanische Flüssiggaspreise nach oben treiben. Und ja, da werden wir dann mithalten müssen. Dann sind Preise über 100 Euro pro Megawattstunde auf jeden Fall zu erwarten.
Wo sind wir jetzt?
Na, jetzt sind wir bei 45 beim DTF, knapp bei 50 beim ZEC, also in Österreich. Also es ist die Frage, wie lange bleibt Katar geschlossen? Wir wissen, dass Katar aufgrund der Angriffe auf Ras Laffan, die Flüssiggasanlagen dort, 17% der Kapazitäten schon für 3 bis 5 Jahre abgeschrieben hat. Also die müssen erst repariert werden. Was heißt das? Wir haben heuer erwartet, dass der Markt Überschussmengen haben wird, weil sowohl Katar einen Ausbau seines Förderprogramms geplant hat, auf den Markt zu bringen, als auch Amerika. Und jetzt würde ich einmal sagen, müssen wir im besten Fall, können wir froh sein, wenn wir ähnliche Preissituationen haben wie im letzten Winter, so um 30, 35 bis 40 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, die Preise werden nicht runtergehen. Wir hätten vorher erwartet Preise zwischen 20 und 25 Euro. Ja? Also günstiger. Ne? Wenn wir russisches Gas auch noch hätten, wären wir wahrscheinlich bei 15. Ja? Also in Österreich, weil das wirkt hauptsächlich kontinental, weil dadurch, dass russisches Gas nach Mitteleuropa kommt, wird Mitteleuropa keine Prämie zahlen versus den Hubs in den Niederlanden zum Beispiel. Aber in der jetzigen Situation, wenn Katar ausbleibt, dann wird es ziemlich schwierig sein. Und dann wird sich die Frage stellen in Europa, ob man nicht vielleicht die Tür wieder aufmacht, was russisches Gas anlangt. Und das wird eine schwierige Frage sein, nicht? Weil momentan ist das Narrativ, das bemüht wird, ist, ja, das kann man nicht machen, der böse Russe, nicht? Und das verstehe ich, weil Russland hat einen Angriffskrieg geführt, nicht? Nur, ich habe das damals schon gesagt, wie man mit den Ölsanktionen begonnen hat, habe ich gesagt, naja, man muss das durchhalten, ne? Also, wenn man mit Moral diskutiert, dann muss man das durchhalten können. Und jetzt sind wir genau in dieser Problematik, dass jetzt auch eigentlich alle Player am Krieg im Mittleren Osten müsste man sofort sanktionieren, ne? Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ist ja sogar der globale Impact deutlich größer als jetzt dieser regionale Schauplatz in der Ukraine. So, jetzt macht man das natürlich nicht, weil wir alle westlich orientiert sind, aber die Moral als Argument fällt weg. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass eigentlich der Konsument, dem das ziemlich egal ist, ja, die Rechnung dafür zahlt und sich fragt, was habe ich davon? Warum muss ich jetzt mehr zahlen? Nur, dass die Politiker ihre Argumentation, je nachdem, wie sie es brauchen, hinlegen. Weil ich könnte Energie haben, aber ich bekomme sie nicht, nur weil also hier wieder unterschiedlich interpretiert wird, nicht? Und dann ist die Frage, was ist ein hoher oder niedriger Energiepreis für die Volkswirtschaften und wie gern hat man einen hohen oder niedrigen Preis? Jetzt würden Sie sagen, ja, diese Frage ist eh klar beantwortet, nicht? Und genau dort fängt es an, schwierig zu werden, nicht? Also wir haben in der Europäischen Union derzeit eine Politik, die einen Vorteil darin sieht, hohe Gaspreise zu haben.
Jetzt, was Russland selbst betrifft, sehen wir, dass es natürlich immense Mehreinnahmen generieren wird aufgrund dieser hohen Energiepreise auf dem Markt, insbesondere natürlich, was Russland betrifft, den Ölmarkt. Und die Berechnungen sind sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, die seriösen gehen in etwa, klingen so, dass es 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen sein könnten in den nächsten 6, 7 Monaten vielleicht, was Russland aus diesem Preis und den Exporten beziehen könnte. In der Ukraine und durchaus auch im Westen besteht hier immer die Befürchtung, dass dieses Geld 1:1 in die Rüstung wandern wird. Herr Astorf, ist das zu erwarten oder hat Russland andere Probleme inzwischen?
Also zunächst noch ein kurzes Kommentar. Also heute ist ein Bericht von der IEA erschienen.
Also der Internationale Energieagentur,
genau,
ja?
Genau. Mhm. Und sie haben ausgerechnet, dass die Einnahmen Russlands aus dem Ölverkauf haben sich im März verdoppelt, verglichen mit Februar. Ja, und das bedeutet, bald wird auch ein großer Strom an Einnahmen auch ins Budget kommen. Ja, es kommt immer mit einer zeitlichen Verzögerung von einem Monat. Ja, aber ab April kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Einnahmen des russischen Staates steigen werden.
Also nur, Entschuldigung.
Ja, nur. Man muss auch die Ausgangslage berücksichtigen. Ja, also wenn wir uns die Lage der öffentlichen Finanzen in Russland in den ersten 3 Monaten anschauen, dann war sie ziemlich katastrophal aus der russischen Sicht. Ja. Also das Budgetdefizit, das föderale Budget, das Defizit vom föderalen Budget betrug 1,9% des BIP, also umgerechnet für das ganze Jahr. Also es gab ein Ziel, ein Budgetdefizitziel von 1,6%, und in den ersten 3 Monaten alleine wurde dieses Ziel bereits übertroffen. Das heißt, wir hatten schon 1,9% in den ersten 3 Monaten.
Ja. Das heißt, man hätte sagen können, wenn es so weitergeht, wäre man bei 5% oder wie gelandet vielleicht. Ja,
ja. Sowas. Ja, nur ist es, ja, natürlich, die höheren Einnahmen aus höheren Ölpreisen, natürlich, das wird dem russischen Budget enorm helfen. Ja. Aber das bedeutet nicht unmittelbar, dass Russland plötzlich im Geld schwimmen wird, ja. Weil es geht ja darum, die Löcher zu stopfen. Ja, also die großen Löcher im Staatsbudget, die es gab, die müssen gestopft werden. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass dieses Geld dann plötzlich für den Krieg verwendet wird. Es geht darum, dass einfach die russische Regierung wenige ausborgen, also von den Banken ausborgen wird und mehr einfach durch diese Öleinnahmen bekommen. Aber auf der Ausgabenseite wird sich in den kommenden Monaten, glaube ich, nicht viel ändern.
Es gibt schon erste Hochrechnungen jetzt unter anderem vom russischen regierungsnahen Wirtschaftsinstitut ZMAKP. Dieser Tage prognostizieren sie nun für das laufende Jahr 2026 ein Wirtschaftswachstum von 0,9 bis 1,3%. Wenn man hernimmt, dass es vorher bei 0,5, 0,8 die Prognose lag und andere durchaus schlechter prognostiziert hatten, nämlich eine Stagnation, wenn nicht sogar die Gefahr einer Rezession, kann man schon sagen, Russland ist aus dem Schneider und wird die Stagnation überwunden haben und nicht mehr in einer Stagnation landen und geschweige denn in einer Rezession?
Also ich würde es so sagen, eine Revision um 0,3, 0,4 Prozentpunkte nach oben, das ist keine große Revision für russische Verhältnisse. Und auch dieses Wachstum von 1% im besten Fall, also vielleicht 1,2 oder so, aber das ist eigentlich für russische Verhältnisse ist es auch eine Stagnation. Das ist nicht viel, es gibt keinen großen Unterschied, weil natürlich Russland ist ein Land vom mittleren Einkommen, hat Potenzial, viel höhere Wachstumsraten zu verzeichnen, theoretisch. Ja, das heißt, Russland könnte theoretisch auch mit 4-5% wachsen oder so. Das heißt, ob es 0%, 0,5 oder 1%, das ist trotzdem wenig für russische Verhältnisse. Ja, das muss man berücksichtigen. Und warum war diese Revision von diesem Institut, das Sie erwähnt haben, oder auch von anderen Instituten, auch von mir zum Beispiel, ja, ich musste jetzt auch kürzlich Prognosen für die russische Wirtschaft machen. Warum war diese Revision so gering? Naja, ganz einfach deswegen, weil diese höheren Öleinnahmen, sie werden nicht vielen Sektoren der russischen Wirtschaft zugutekommen. Ja, weil natürlich der Ölsektor wird davon profitieren, ja, aber man darf nicht vergessen, also mehr als die Hälfte davon landet beim Staat, also mehr als die Hälfte vom gestiegenen Ölpreis landet beim Staat in der Staatskasse, ja, und da geht es zunächst darum, Schulden zu reduzieren. Und auch sonst, also der Präsident Putin hat ja bereits gesagt, ja, diese höheren Einnahmen, diese höheren Gewinne, die Ölfirmen wahrscheinlich erwirtschaften werden, die müssen sie verwenden, um die Schulden zurückzuzahlen, ja. Und sie müssen nicht so viel, sie sollten nicht so viel ausgeben, sie sollten auch nicht so viel investieren, ja. Das hat er ausdrücklich gesagt, ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass da sehr viel für den Rest der Wirtschaft übrig bleibt.
Eines können wir wahrscheinlich festhalten, der Friede in der Ukraine ist durch die Situation im Nahen Osten leider nicht näher gekommen, denn Russland hat jetzt mehr Zeit gewonnen und die Weltaufmerksamkeit ist abgelenkt und Donald Trump ist mit dem Nahen Osten beschäftigt, nicht mehr mit dem Frieden in der Ukraine. Das ist das traurige Resultat vorerst einmal. Meine Herren, ich danke Ihnen für die Teilnahme am Podcast. Herr Benigni, danke fürs Kommen. Astroff auch Ihnen. Meine Damen und Herren, danke Ihnen fürs Zuhören und wir verweisen schon jetzt auf die nächste Folge unseres Podcasts zur russischen Wirtschaft und zum Ukraine-Krieg bzw. rund um die Ukraine und rund um Russland, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden. Sind Sie wieder dabei. Für heute danke fürs Zuhören und schönen Tag.
Danke.
Danke, wiederschauen.